Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Amoklauf in Colorado hat die Debatte über schärfere Waffengesetze in den USA neu entfacht. Die Befürworter von mehr Kontrollen fordern Präsident Obama und seinen designierten Herausforderer Romney auf, sich klar zu positionieren. Das Motiv des Attentäters von Aurora ist weiter unklar. Er hatte in der Nacht zum Freitag während einer Kinopremiere um sich geschossen. 12 Menschen starben, 58 wurden verletzt.
Amerika trauert um die Opfer des Amoklaufs. In Aurora versammeln sich Angehörige, Freunde und Nachbarn der Toten und Verletzten. Sie versuchen, die Bluttat irgendwie zu bewältigen, die Ohnmacht zu überwinden. Die Stadt steht unter Schock. Bis zur Stunde bemühen sich Bombenexperten der Bundespolizei, die Sprengfallen in der Wohnung des mutmaßlichen Täters zu entschärfen. Die Sprengsätze sind offenbar äußerst raffiniert mit Stolperdrähten verbunden. Wir waren erfolgreich und konnten die erste Sprengfalle entschärfen. Sie müssen verstehen, dass all diese Sprengsätze und Stolperdrähte gezielt angebracht waren, um denjenigen zu töten, der die Wohnung betritt. US-Fernsehsender berichten, der mutmaßliche Todesschütze werde am Montag vor Gericht geführt. Zum Motiv der Bluttat schweigt er weiterhin. Amerika diskutiert seinen Hang zu Schusswaffen. Tröstende Worte sind ja sehr nett, aber vielleicht ist es Zeit, dass die beiden, die um das Präsidentenamt streiten, klar sagen, wie sie zum Waffenproblem stehen. In Waffengeschäften wie diesem hat der Todesschütze binnen weniger Wochen ein halbautomatisches Sturmgewehr, zwei Handfeuerwaffen und ein weiteres Gewehr erworben, völlig legal. 6.000 Schuss Munition bezog er über das Internet, ebenfalls legal.
Präsident Obama hat den Angehörigen der Opfer des Amoklaufs von Aurora sein Beileid ausgesprochen. Auch sein Herausforderer Mitt Romney kondolierte. Doch beide schweigen, wenn es um die Verschärfung der lockeren Waffengesetze geht. 47% der Amerikaner besitzen eine Waffe. Und wer sich mit der mächtigen Waffenlobby anlegt, verliert Wählerstimmen.
In Baden-Württemberg geht die CDU-Spitze weiter auf Distanz zum früheren Ministerpräsidenten Mappus. Auf dem Parteitag in Karlsruhe kritisierte Landeschef Strobel das Vorgehen von Mappus beim umstrittenen NBW-Aktiengeschäft scharf. Unionsfraktionschef Kauder sieht seine Partei im Südwesten in schweren Zeiten. Ohne Mappus zu erwähnen, sagte er vor den Delegierten, wo Fehler gemacht worden seien, müssten sie offen angesprochen werden.
Die CDU in Baden-Württemberg wollte heute eigentlich an ihrem Zukunftskonzept feilen. Doch in Karlsruhe mussten sich die Delegierten auch der Vergangenheit stellen. Der Parteitag, überschattet von der NBW-Affäre und den Ermittlungen gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Mappus wegen des Verdachts der Untreue. Mappus habe der Glaubwürdigkeit der CDU geschadet, kritisierte Landesparteichef Strobel.
Aber unser Fehler war sicherlich, dass wir Stefan Mappus und seiner Lesart der Ereignisse allzu lange und allzu viel Zeit und allzu unkritisch gefolgt sind. Das war ein Fehler, den auch ich persönlich gemacht habe.
Ende 2010 hatte Mappus als Ministerpräsident vom französischen Unternehmen EDF Anteile des Energieversorgers NBW zurückgekauft, verfassungswidrig am Landtag vorbei. Ein Untersuchungsausschuss prüft die Hintergründe. Die Landes-CDU steckt in der Krise. Zuversicht verbreiten, das hatte sich in dieser Lage wohl mancher von Bundesfinanzminister Schäuble erwartet. Doch der ging auf Mappus gar nicht ein, sprach stattdessen über die Euro-Rettung und mahnte die Union zu Geschlossenheit. Zuletzt hatte die schwarz-gelbe Regierungskoalition bei einer Abstimmung über Milliardenhilfen die symbolisch wichtige Kanzlermehrheit verfehlt.
Aber eine Partei, die nicht in der Lage ist, das, was sie mit Mehrheit beschließt, wenn sie eine Mehrheit hat, auch umzusetzen, die gefährdet auf Dauer ihre eigene Regierungsfähigkeit.
Das Thema Stefan Mappus handelte man in Karlsruhe jedenfalls ziemlich zügig ab. Offenbar wollte die Landes-CDU ihr angeschlagenes Image nicht durch einen Parteitagsstreit weiter belasten.
Bundesgesundheitsminister Bahr sorgt sich wegen des Organspendeskandals an der Göttinger Uniklinik um die Spendenbereitschaft der Deutschen. Gegenüber der Welt am Sonntag sagte Bahr, er appelliere an die Bürger, aus den Vorwürfen keine falschen Schlüsse zu ziehen. Zugleich forderte er bessere Verhaltensregeln für Transplantationen. In Göttingen soll ein früherer Oberarzt Krankenakten manipuliert haben, um bestimmten Patienten schneller Spenderlebern zu verschaffen. Der SPD-Vorsitzende Gabriel hat die Banken scharf angegriffen. In einem Thesenpapier wirft er ihnen vor, Staaten zu erpressen und die Politik zu diktieren. Die Banken betrieben auch heute riskante Geschäfte, als hätte es die Finanzkrise 2008 nicht gegeben. Wenn es schief gehe, würden sie bei der Politik Rettungspakete bestellen, so der SPD-Chef. Die Bundestagswahl müsse zu einer Entscheidung über die, so wörtlich, Bändigung des Banken- und Finanzsektors werden. CDU, FDP und der Bankenverband reagierten mit Kritik auf die Thesen.
In Spanien haben erneut Menschen gegen die Krisenpolitik ihrer Regierung demonstriert. Sie kritisieren, dass die Mittelschicht drastische Kürzungen hinnehmen müsse, während für Banken Milliarden Hilfsprogramme zur Verfügung gestellt würden. Die Regierung plant bis 2014 Haushaltskürzungen von 65 Milliarden Euro. Sie erwartet auch für das kommende Jahr eine Rezession. Spanien hat eine Arbeitslosenquote von mehr als 24%, die höchste in der EU.
In der syrischen Hauptstadt Damaskus dauern die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen an. Die Armee setzte Einwohnern zufolge Hubschrauber und Panzer ein. Wegen der Kämpfe verlassen immer mehr Menschen das Land und fliehen, viele von ihnen in den Libanon. Nach UN-Schätzungen haben innerhalb von 2 Tagen mehr als 30.000 Syrer die libanesische Grenze überquert.
Sie wollen nur noch eins, weg aus Syrien. Für diese Familie aus Damaskus ist die Grenze zum Libanon der kürzeste Weg, raus aus dem Albtraum der vergangenen Tage. Ich habe Syrien verlassen, weil die Situation in meiner Gegend unerträglich geworden ist. Wir haben gehört, dass Leute in Häuser eindringen und die Bewohner abschlachten. Also habe ich meine Kinder genommen und bin gegangen. Immer mehr Menschen verlassen die Hauptstadt Damaskus wegen der täglichen Kämpfe. Sie packen das Nötigste zusammen und fliehen aufs Land oder in einen der Nachbarstaaten. Auch in Syriens zweitgrößter Stadt, Aleppo, wird offenbar heftig gekämpft. Dieses Video soll Schusswechsel zeigen zwischen der syrischen Armee und einer bewaffneten Brigade im Viertel Salah ad-Din. Wer aus Aleppo flieht, fährt nach Norden, Richtung Türkei. Diejenigen, die es bis hierhin schaffen, haben eine beschwerliche Reise hinter sich. Die Umstände sind schwierig, überall sind Bewaffnete. Die Revolutionäre kontrollieren den einen Grenzübergang, Assads Armee einen anderen. In Bagdad sind inzwischen hunderte Iraker eingetroffen, die vor 10 Jahren vor dem Bürgerkrieg in ihrem Land nach Syrien geflohen waren und sich nun dort nicht mehr sicher fühlen. Sie habe nächtelang nicht geschlafen, sagt diese Frau, wegen des ständigen Gefechtslärms. Die Regierung in Bagdad hat nun die UN um Hilfe gebeten, um rund 200.000 Iraker aus Syrien zurückzuholen.
Ungeachtet scharfer Kritik hat Russlands Präsident Putin ein Gesetz zur Kontrolle von Nichtregierungsorganisationen unterzeichnet. Organisationen, die Geld aus dem Ausland bekommen, gelten künftig als ausländische Agenten. Russische Bürgerrechtler, etwa von der Wahlbeobachterorganisation Golos, befürchten, dass sie nun als Spione gebrandmarkt werden. Experten werten das Gesetz als Reaktion auf die Massenproteste gegen Putin in den vergangenen Monaten. Mehr als ein halbes Jahr nach dem Schiffsunglück vor der italienischen Insel Giglio stocken die Ermittlungen. Die Experten brauchen noch Zeit, um die Daten der Blackbox auszuwerten. Ein Gericht verschob heute eine Anhörung auf Mitte Oktober. Die Costa Concordia hatte im Januar einen Felsen gerammt und war mit 4.200 Passagieren und Crewmitgliedern gekentert. 32 Menschen wurden getötet, unter ihnen 12 Deutsche.
Die Bergungsarbeiten an der Costa Concordia laufen auf Hochtouren. Gleichzeitig bereiten Bergungsexperten den Meeresboden vor der Insel Giglio für den Bau einer Stahlkonstruktion vor. Stahlcontainer werden mit Wasser befüllt, diese sollen das Wrack aufrichten. Die Konstruktion auf dem Meeresboden soll das Schiff anschließend stabilisieren. Wir haben durchgesetzt, dass es kleinere Plattformen geben wird, dass die Stützpfeiler einen geringeren Durchmesser haben und dass sie weiter draußen verankert werden. Dann schädigen sie den Meeresboden und die Seegraswiesen weniger stark. Um die Schiffskatastrophe vom Januar ging es am Vormittag auch im 50 Kilometer entfernten Grosseto. Weil die Blackbox noch nicht vollständig ausgewertet ist, war ein Anhörungstermin nach knapp einer halben Stunde beendet. Klarheit, wir wollen Klarheit, wir wollen die Verantwortlichen wissen. Es kann nicht nur einen Verantwortlichen geben. Für Unverständnis sorgt ein Fernsehinterview von Kapitän Schettino, für das er Geld bekommen hatte. Darin behauptet er, das Schiff absichtlich so manövriert zu haben, um Schlimmeres zu verhindern. Der Kapitän des ersten Schleppers, der in der Unglücksnacht vor Ort war, widerspricht, dass es nicht zur kompletten Katastrophe kam, sei nicht Schettino zu verdanken gewesen, sondern allein der Strömung. Inzwischen wurden im Schiffswrack die Leichen der beiden noch vermissten Passagiere lokalisiert. Sie befinden sich tief unten im Rumpf der Costa Concordia.
Das olympische Feuer ist in London angekommen. Gestern Abend wurde es von einem Hubschrauber über dem Tower abgeseilt. Jetzt wird die Fackel noch 6 Tage lang durch die Stadt getragen, bevor die Spiele eröffnet werden. Die Tradition des Fackellaufes wurde 1936 begründet. Wer die letzte Etappe laufen und die Fackel ins Olympiastadion tragen wird, ist noch ein Geheimnis.
Ein beneidenswerter Job für den Piloten der Royal Navy. Endlich gutes Wetter beim Begleitflug für den ältesten Fackelläufer. Fauja Singh, ein Inder, 101 Jahre jung, im Stadtteil Newham. Die olympische Flamme hat London erreicht. Gerüstbauer, einen Kilometer vom Buckingham Palace entfernt. Und das Besondere, mitten in der Stadt bauen sie das Beachvolleyballstadion auf. Seit die Flamme in der Stadt ist, steigt das Angebot an Unterhaltung und damit auch die Stimmung. Auch auf der kleinen Showbühne direkt neben dem olympischen Dorf. Die Zahl der Touristen hat sich deutlich erhöht, aber die wenigsten Athleten haben bisher ihr Quartier in Stratford bezogen. Alles ist gerichtet. Morgen und übermorgen wird ein Großteil auch der deutschen Mannschaft erwartet. Die Zimmer sind spartanisch eingerichtet. Auffällig nur die olympische Bettdecke, die jetzt schon Kultstatus genießt. Ob die Athleten sie mitnehmen dürfen, ist bisher noch nicht geklärt. 6 Tage noch bis zur Eröffnung der Spiele. Wer die Flamme entzündet, wird für alle eine große Überraschung. So versprechen die Veranstalter.
Bradley Wiggins steht als erster Brite vor dem Sieg bei der Tour de France. Er gewann die vorletzte Etappe, ein Einzelzeitfahren von Bonneval nach Chartres. Damit baute er seinen Vorsprung auf 3 Minuten 21 aus.
Beim letzten großen Olympiatest der Triathleten in Hamburg durfte sich Steffen Justus über einen hervorragenden 3. Platz freuen. Über die sogenannte Sprintdistanz ging es zunächst einmal für 750 Meter durch die Binnenalster. Steffen Justus schwamm so gut wie nie zuvor. Von den 61 Startern kam er als einer der ersten aus dem Wasser. Auf dem Rad zeigte sich Steffen Justus hier im Bild immer gut, vorne hart arbeitend. Beim abschließenden 5-Kilometer-Lauf gewann zwar der Südafrikaner Murray vor dem Spanier Gomez, aber Steffen Justus durfte sich über eine geglückte Generalprobe freuen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 22. Juli.
Morgen bringt uns ein Hoch von Westen schon häufiger Sonnenschein. Ein Teil des Tiefdruckgebietes, das auch noch über der Südosthälfte Deutschlands liegt, spaltet sich währenddessen ab und sorgt zum Wochenbeginn in Italien für kräftige und gewittrige Regenfälle. Bei uns gibt's heute Nacht in der Südosthälfte noch teilweise gewittrige Schauer. Sonst bekommen die Wolken immer größere Lücken. In einigen Gebieten klart es auch auf. Stellenweise bildet sich Nebel. Morgen sind im Osten und Südosten noch häufiger Wolken unterwegs, aber nur vereinzelte Schauer. Im übrigen Land wird es schon freundlicher und im Westen auch häufiger sonnig. Der Wind weht meist schwach aus nördlichen, im Westen aus unterschiedlichen Richtungen. Im Sauerland heute Nacht nur 5, an der See bis 12 Grad. Morgen noch kühle 17 bis 20, an Rhein und Main immerhin 22 bis 23 Grad. In der neuen Woche geht es dann bei viel Sonnenschein steil bergauf mit den Temperaturen. Dienstag und Mittwoch werden regional schon 30 Grad und mehr erreicht. Einzelne, zum Teil kräftige Wärmegewitter sind dann aber auch wieder dabei.
Wir sind um 22.50 Uhr wieder für Sie da mit den Tagesthemen und Karin Mioska. Wir informieren Sie über die schwierige Lage der CDU in Baden-Württemberg und erklären, warum den Bayreuther Festspielen ihr Premierenstar abhanden gekommen ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.